Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ich freue mich ja immer, wenn ich so einen Podcast reingehe und mir denke, okay, so und so machen wir das. Und ich weiß ganz genau, wir werden da schon gnadenlos wieder scheitern. Denn wir haben so gesagt, eine knackige Stunde, DL-Zwischenfazit, 14 Mannschaften, umgerechnet so 3 bis 4 Minuten pro Mannschaft. Werden wir natürlich nie im Leben schaffen, denn wir sind zu dritt. Der Sebastian Böhm ist mit dabei.
Ja, aber also ich will euch nicht aufhalten. Ich will eigentlich nur eine Frage klären. Heißt es eigentlich Inbus oder Imbus?
Oh, Alter, das habe ich letztens, ich musste in einem anderen Dienst, den ich machen musste, 50 Jahre IKEA schreiben. Und habe darauf Inbus gelesen und dachte so, Moment mal. Das heißt doch Imbus. Ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben gerafft, dass das mit N geschrieben wird.
Wenn ja, und weißt du, also es ist ein Akronym. Ja,
das habe ich halt auch gelesen.
Wofür dieses Akronym steht,
ich habe es natürlich direkt wieder vergessen.
Ja, deswegen bin ich ja da. Ja. Auch, ich muss es aber vorlesen, weil ich es natürlich auch sofort wieder vergessen habe. Aber ich finde es einfach zu schön. Inbus steht für Innensechskantschlüssel in Klammer der Firma Bauer und Schauerte.
Genau.
Ey, das ist ja unfassbar.
Ja, also das hat auch mein Leben erschüttert, würde ich sagen.
Ja,
offenbar nicht so. Ich habe viele Fragen gestellt, als ich früher geglaubt habe, sagen wir mal so.
Genau, also es heißt Inbus und steht für Innen, Sechskantschlüssel der Firma Bauer und Schauerte. Kein Problem, dafür bin ich da.
Hast du eigentlich irgendwie so einen Abkürzungsduden oder so? Kamst du nicht letztes Mal mit SAP daher?
Das ist einfach
so ein ganz komisches Hobby. Ich liebe Abkürzungen und schauen mir gerne an, was sie bedeuten.
Stimmt, das war schon verstörend, dass ich mit SAP das letzte Mal kam. Okay, da muss ich mir jetzt was Neues überlegen. Aber ich habe ja ein halbes Jahr Zeit, bis ich dann wieder in dem Podcast hier erscheine.
Der Mann mit dem Heiligenschein, der auch Nimbus heißt, ne? Also der hat halt Nimbus. Oder heißt es Nimbus? Für was ist das eigentlich eine Abkürzung? Google das mal, Sebastian. Wir sprechen in der Zeit über Eishockey und Bernd Schwickerath ist natürlich auch mit dabei. Ihr habt ihn schon gehört.
Absolut, so ist es.
Das nennen wir Roundtable, würde ich sagen. Das nennen wir Roundtable und wir wollen auf die DL natürlich schauen. Auf das, was passiert ist im ersten Saisonviertel. Ja, ist sogar schon ein bisschen mehr als ein Viertel bis zur Deutschlandcup-Pause. 14 Mannschaften, 3 Minuten schnell durch, schaffen wir. Wir kennen uns ja 100%.
Auf jeden Fall.
Fangen wir an mit den Eisbären Berlin. Das ist, glaube ich, finde ich, die Mannschaft, wo wir am kürzesten eigentlich sprechen müssen, weil ich sehe da wenig Schwächen. Die haben jetzt zwar nicht den Vereinsrekord aufgestellt mit 12 Siegen in Serie, haben verloren gegen Schwenningen. Kontrovers, hört die 10 Minuten Eishockey dazu. Haben wir drüber gesprochen. Kontroverse Schiedsrichterentscheidung oder Schiedsrichternichtentscheidung. Verlieren dann in der Verlängerung gegen Schwenningen, aber 11 Siege in Serie, 6 Punkte Vorsprung auf Ingolstadt. Powerplay funktioniert jetzt auch. Der Meister rollt, würde ich sagen. Und kommen wir vielleicht später ein bisschen dazu, wenn wir über München und Mannheim sprechen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Liga, ehrlich gesagt, um die Spannung in der Liga. Aber es gibt ja Gott sei Dank Playoffs. Wenn es nur eine Hauptrunde gäbe, wäre die Meisterschaft jetzt zwar noch nicht entschieden, aber ich hätte einen sehr, sehr klaren Favoriten. Habe ich so aber auch, Bernd.
Ja, habe ich auch. Und das Krasse ist ja, wenn man sieht, was es alles für Sachen gab, die Eisbären hätten zurückwerfen können. Also reden wir natürlich erstmal darüber, dass sie Meister geworden sind. Und man weiß ja, dass dann Mannschaften, die Meister werden, dann gerne in den ersten Saisonwochen noch nicht so völlig da sind. Dann müssen wir natürlich auch nochmal über
Championship Hangover nennen
wir das. Oder Meister Blues, wie auch immer. Da müssen wir natürlich nochmal über die Erkrankung von Tobi Ehler reden, die natürlich auch nicht spurlos an allen vorbeigegangen ist. Ganz im Gegenteil. Und dann rein sportlich sind natürlich so Sachen wie, dass da ohne Ende Verletzte sind und dass die ein wahnsinniges Programm hatten mit 1000 Spielen in 7 Minuten und trotzdem gewinnen sie halt alles und auch in der CHL sind sie top gut, die eine Niederlage da in Fribourg, aber sonst läuft ja alles. Föderl zaubert wieder, wie er will. Trotzdem muss man sagen, die gingen jetzt auch schon sehr auf dem Zahnfleisch und die Pause tut auch denen gut.
Niemand übertreibt bei der ironischen Übertreibung immer so sehr wie du. Also 1000 Spiele in 7 Minuten, ja, Chapeau.
Danke.
Was mir total sympathisch ist bei dieser Dominanz dieser Mannschaft, dass sie ja nur ein Spiel nach 60 Minuten verloren hat, das dann aber so richtig und auch nur zu Hause, ja. 2-6 gegen Augsburg.
Ich sowas gesagt, ist, gegen Augsburg.
Ja, genau, sowas ist richtig sympathisch. Und es war ja noch zu einem Zeitpunkt, wo man sich gedacht hat, aha, Berlin, ah ja, und seitdem haben sie eigentlich nur noch gewonnen. Naja.
Ja, gibt's eine Schwäche oder was bedeutet das auch für die Liga, dass der Meister sich ja nochmal eigentlich vom Kader her zumindest nicht verschlechtert hat, also so ein Fontaine, der hat ja in der Champions Hockey League als vierte Reihe Center begonnen. Ich habe mir da schon im ersten Drittel gedacht, okay, der spielt eigentlich nicht vierte Reihe. Dann hat er schon in dem Spiel in die dritte Reihe hochgewechselt. Jetzt ist er halt einfach der Topscorer der Liga oder einer der Topscorer der Liga. Zwischenzeitlich haben wir vorne. Aktuell ist es ja Pföderl, der vorne steht und Fontaine ist auf 3. Aber also der Kader ist ja auch nicht schlechter geworden. Ganz im Gegenteil. Verteidigung wahrscheinlich sogar nochmal besser besetzt als in der vergangenen Saison. Hildebrand ist Hildebrand. Nöbis ist zwischenzeitlich mal ausgefallen, kommt dann zurück, funktioniert gleich wieder. Ronning fällt aus, kommt zurück, funktioniert gleich wieder. Also wie gesagt, ich sehe da wenig Schwächen.
Ja, und auch so Typen wie Wissmann und Müller, die haben noch eine WM gespielt, da darf man auch nicht vergessen, die hatten dann noch eine kürzere Pause und auch die sind voll da, ne? Also schon beeindruckend.
Ingolstadt auf 2. Ich habe ja vor der Saison 14 Saisonvorschauen geschrieben, glaube ich. Keiner klatscht, alles klar, gut.
Wofür auch. Aber,
zu allen Teams 3 Fragen gestellt. Bei Ingolstadt waren 2 davon, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, kommt das Scoring, das sie so suchen? Auf dem Papier ja und auf dem Eis. Kommt es da wirklich? Und ja, was machen sie in der Verteidigung? Ist die besser besetzt? Jetzt muss man sagen, diese Stürmer, die auf dem Papier Tore schießen können, machen das auch auf dem Eis. Also ganz anders als in der vergangenen Saison nutzt halt Ingolstadt die Chancen und hat vielleicht sogar performt ein bisschen over. Und auf der anderen Seite Alex Breton, einer der besseren Offensivverteidiger in der Liga, auch das haben sie gefixt. Also insofern Hausaufgaben gemacht, würde ich sagen, Sebastian.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Ist ja die Frage, ob es sustainable ist, ne? Weil die letzten 6 Spiele waren es dann nicht mehr ganz so erfolgreich, 4 Niederlagen. Ist halt jetzt die Frage, wie sie das dann stabilisieren können. Aber zumindest der Kaderumbau, glaube ich, ist sehr, sehr gut gelungen. Vor allem, wenn man dann überlegt, dass ja einer, der da mal 40 Tore in der DEL geschossen hat und als einer der Hoffnungsträger, dass der jetzt noch nicht so wahnsinnig gut funktioniert, zumindest als Torjäger nicht. Also da ist, glaube ich, noch einiges drin bei Ingolstadt, aber ich glaube nicht, dass sie am Ende Zweiter bleiben können. Aber die werden ein ganz klarer Top-6-Kandidat und sehr, sehr sicher direkt ins Viertelfinale einziehen.
Ja, kann ich nur ergänzen, dass es auch die Tiefe da ist, ne? Also, das Breton schon angesprochen, der sogar der Topscorer des ganzen Teams gerade ist. Aber insgesamt auch 7 Spieler mit mindestens 10 Punkten. Das sieht schon ordentlich aus. Also, es ist nicht so eine Mannschaft, die nur von einer Reihe abhängig ist oder sowas, ne?
Um so ein paar Trends auch rauszuarbeiten. Insgesamt kommen wir vielleicht später bei Nürnberg auch noch drauf. Ein paar ganz gute Offensivverteidiger in der Liga jetzt und in die Liga gekommen, vor allem im Sommer. Breton jetzt bei Ingolstadt, später werden wir bei Nürnberg sicherlich auch über Owen Hedrick sprechen, der das ähnlich gut vielleicht in manchen Situationen sogar noch mal besser macht als Breton. Bernd, auf Platz 3, Bremerhaven. Ja, also ja, vor dieser Saison haben wir, glaube ich, fast damit gerechnet, dass sie es einfach weiter so spielen. Und das Einzige ist halt, was? Du nicht,
das
Sebastian.
Das ist eine Lüge.
Ja, nee.
Das ist eine Lüge. Wobei man sagen muss, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass sie komplett abstürzen. Wir haben gesagt, sie sind schlechter als in der Vorsaison. Das sind sie auch, aber ich habe sie ja am Freitag hier in Düsseldorf gesehen.
Also schlechter als Dritter. Also vergleichsweise. Nein,
schlechter als in der Vorsaison.
Ja, okay. Ja, gut.
Aber ich sag mal so, also wenn
sie sind jetzt noch nicht Vizemeister, das ist recht. Ja, stimmt.
Das ist keine Mannschaft, die, finde ich, die Sterne vom Himmel spielt, dass du da mit offenem Mund vorsitzt. Ich finde das ziemlich solide alles und es ist so souverän. Aber es ist halt auch so zermürbend für die Gegner. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, dass sie am Freitag auch nicht die allerstärksten Gegner hatten. Aber auch da, dann spielen sie mal nicht ganz so gut, stehen ein bisschen hinten drin, machen aber dann halt doch ihr Tor mit irgendwie so einem Fernschuss und im letzten Drittel machen sie noch ein Powerplay-Tor und hinten kassieren sie ja eh kaum was. Ich meine, mit Abstand die beste Mannschaft, was die Defensive angeht. Also insgesamt hat Bremerhaven aktuell 25 Tore kassiert und die zweitbeste Defensivmannschaft ist Schwenning mit 40. Das heißt, sie bis 15 Tore, ein Tor pro Spiel, besser als die zweitbeste Mannschaft. Und dazu hast du natürlich zwei überragende Torhüter mit Gutleskis und Franz Repp, die beide auch in diversen Statistiken gerade die Nummer 1 und die Nummer 2 der Liga sind. Ich glaube, die Defensive ist ganz klar deren Prunkstück und die wird sie auch weiterhin tragen.
Das ist halt schade, dass es keine so eine Mannschaft ist, die jetzt mal andere Mannschaft dann auch mal 9-0 wegfegt oder sowas. Ja. Ja, das wäre halt mal cool, wenn so ein bisschen
Spektakel so ein bisschen,
und sonst irgendwie. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Aber ich will mich dann immer despektierlich darüber äußern, weil eigentlich kann man ja nur Respekt haben über alles andere. Was diese Kaderzusammenstellung angeht, würde ich schon 100-mal gesagt. Was ich interessant finde, ist, bei jeder anderen Mannschaft würde man sagen, so 106 PDO-Wert, ja, das wird sich schon wieder einpendeln, ja. Da wird es einfach so bleiben. Also das ist halt einfach ein völlig normaler Wert für Bremerhaven. Und das ist der riesengroße Unterschied. Die haben halt nicht nur einen sehr, sehr guten Torhüter, sondern die haben vielleicht die zwei besten Torhüter der Liga. Also, und das ist halt ein Riesenunterschied, gerade wenn man dann halt das so aus Nürnberger Perspektive dann vielleicht so mal ein bisschen.
Wobei ich finde, das ist aber auch eine Sache. Da spielt aber halt auch die Spielweise der Vorderleute eine Rolle. Ne? Natürlich sind das überragende Torhüter, aber sie lassen halt auch nicht so viel zu. Ne? Also ja, sie haben jetzt nicht die allerwenigsten Slotschüsse zum Beispiel zugelassen, aber es sind 197 und damit bist du halt immerhin auf Rang 5. Also, ne, ich will gar nicht den Torhüter dann wegnehmen, aber wenn so eine starke Abwehr vor dir steht, und damit meine ich ja nicht nur ich die Verteidiger, sondern auch die Stürmer, die stark mit da hinten arbeiten und alle sehr, jetzt wichtiges Wort, verantwortungsvoll spielen.
Ja, aber mal ganz konkret, wo würdest du Franz Repp und Gudlewskis, wo würdest du die einordnen? Was?
Ja, also schon Top 5, beide definitiv, ja.
Genau, richtig. Und da haben sie halt einfach zwei davon.
Ja, andere haben gar keinen
Top 5 Goalie. Obwohl sie gar kein Geld haben, das ist überragend, ne? Das ist schon krass.
Das ist erstaunlich, ja, das stimmt.
Aber auch Bernd, um mal in deiner Übertreibung zu bleiben, die spielen nicht die Sterne vom Himmel. Also Bremerhaven spielt seit 5000 Jahren in der DEL nicht die Sterne vom Himmel. Ja, das ist aber stimmt, auch nicht das, was sie machen. Und wir haben es vor der Saison gesagt, ja, also wir haben gewusst, die haben zwei gute Goalies. Wir haben gewusst, dass Jeglitsch gern Pässe in Überzahl auf Urba spielt und der einen guten Direktschuss hat. Wir haben gewusst, dass die einfach das System umsetzen, dass das nicht unbedingt super fancy ist, sondern dass sie einfach ihr Ding dann spielen. Wir haben gewusst, dass sie gute Special Teams haben. Jetzt haben die zweitbeste Überzahlquote, die beste PK-Quote. Die haben plus 10 Tordifferenz in den Special Teams. Plus
117% addiert.
Genau. Da gibt es andere, die haben minus 9, Schwenningen. Ja, und die sind auch noch unter den Top 10. Also die haben 19 Tore, sind die besser in den Special Teams als der schlechteste. Also es ist halt einfach gut. Es ist gut, würde ich schon sagen.
Ja, absolut.
München, Bernd, was machen wir mit München? Das ist eine Mannschaft, die ist Vierter aktuell und hat aber auch schon den Trainer gewechselt und irgendwie ja, haben die mal wieder ganz gute Leistungen und schießen vor allem viele Tore, aber sie kassieren auch einfach extrem viele. Also unter den Top 6 haben sie die meisten Gegentore kassiert mit 47. Eben schon der Trainerwechsel, Toni Söderholm auf Max Kaltenhauser. Ich finde, es ist danach dann auch nicht souveräner geworden, aber haben halt einfach auch gute Einzelspieler, die dann teilweise die Spiele entscheiden.
Ja, und eigentlich könnten wir nur noch mal auf den Podcast mit Christian Bernhard verweisen. Viel geändert hat sich seitdem nicht, finde ich. Also ja, München ist eine Top-Mannschaft, aber auch nur 7 richtige Siege zu Hause gefallen sie mir relativ schlecht, damit sie auch schon wieder gegen Köln verloren. Und sie verspielen auch relativ oft noch Führung, ne? Also ja, trotzdem ist das natürlich eine gute Mannschaft, was allein an der individuellen Qualität liegt, aber ich sehe die auf gar keinen Fall nicht so weit vorne wie jetzt die Berliner. Allerdings weiß man bei München auch immer, da kann nochmal nachverpflichtet werden, da kann sich noch was tun, da sind noch diverse Importstellen offen und Geld sollte auch nie das Problem sein. Deshalb glaube ich schon, dass wir München wahrscheinlich wieder noch weiter oben sehen werden und auch im Halbfinale, aber richtig überzeugt mich das ehrlich gesagt nicht.
Wisst ihr, wer mich überzeugt? Andreas Eder. 15 Punkte, 15 Spiele.
Auch gestern wieder Siegtor, ne?
Seit dem Trainerwechsel 9 Punkte.
Ja.
Also und ist letztes Jahr Small Sample Size, weg, ne? Aber genau, ja. Small Sample Size, aber geht schon in die richtige Richtung, glaube ich.
Ja, also der und Toni Söderholm werden, glaube ich, nicht mehr zusammen in den romantischen Urlaub fliegen. Sag ich jetzt mal so.
Und wenn wir über Tobi Eder gesprochen haben, ich meine, das ist der Bruder, sehr, sehr gutes Verhältnis der beiden, die üben den gleichen Beruf aus, die tauschen sich regelmäßig aus, also auch das nicht vergessen, dass das eine belastende Situation für Andreas Eder ist und ich habe ein Bild auch von ihm im Kopf, einfach in dem Spiel gegen Mannheim, als er da das erste Tor geschossen hat, was es 1-0 auf jeden Fall ein frühes Tor geschossen hat, wo er da durchgegangen ist und dann irgendwie so diese Erleichterung auf der Bank bei ihm zu sehen und auch diese Freude über den Sport und über sein Tor, also das ist vielleicht für ihn auch, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber auch eine Art Therapie und es kann da auch in beide Richtungen gehen, ne? Also entweder kann dich das einfach zermürben oder du schaffst es, dich mit Eishockey abzulenken und bei Eder ist es ganz offensichtlich aktuell das Zweite und das ist auch schön zu sehen, denke ich.
Ja, in dem Zusammenhang ganz kurz können wir nochmal auf die Movember-Kampagne von Tobi Eder hinweisen. Der hat sich ja jetzt via Instagram zu Wort gemeldet und er war ja auch am Freitag hier in Düsseldorf. Wir haben auch kurz gequatscht und schön ihn zu sehen, sag ich nur.
Es gibt bei München auch noch andere Spieler, De Sousa ist der Topscorer, ne? Er hat auch schon 9 Tore jetzt wieder geschossen in 15 Spielen. Das ist irgendwie so einer, der macht einfach immer sein Ding. Ja? Der arbeitet auch, der trifft auch, der hat auch selten Slumps. Tobi Rieder. Einfach, also durch sein Tempo und auch natürlich durch seine spielerischen Fähigkeiten. Es macht Bock, dem zuzuschauen. Aber wenn du halt München vor allem über die Umschaltqualität definieren kannst bis jetzt in einem Viertel der Saison, dann passt trotzdem irgendwas nicht. Also das kann ja nicht sein, dass das eine Mannschaft ist, die vor allem in der Transition erfolgreich ist, sondern dass München das erfolgreich war in den vergangenen Jahren, war ja einfach auch dominant, spielerisch dominant, im Vorcheck dominant und das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Mal schauen, ob sie sich zurückholen in dieser Saison. Auch Hirose, nachverpflichtet, gefällt mir, hat Übersicht, ist ein guter Spieler, gar keine Frage. Die haben einen super Kader, aber ich finde, die könnten da schon noch ein bisschen mehr rausholen.
Ja, positiv noch Eisenschmied könnte man erwähnen, ne? Der auch wieder schön abzieht und seine Tore schießt. Aber ich finde auch, insgesamt ist das ein bisschen zu wenig.
Sebastian, München 10 Punkte Rückstand auf Berlin aktuell, Mannheim bei gleicher Spieleanzahl. Gut, die Berliner haben ein Spiel mehr als München oder Mannheim, aber Mannheim hat einen Punkt weniger als München, damit 11 Punkte Rückstand auf Berlin. Ist es vielleicht auch die Stärke der Eisbären Berlin, dass die so durchziehen, dass wir München und Mannheim so kritisch betrachten? In Mannheim, kann ich sagen, habe ich nochmal mit zwei Metzger geschrieben von Eiszeit FM. It's a process, kann ich euch weitergeben. It's a process. Haben wir vielleicht von Dallas Aikens auch mal direkt schon gehört von ihm. Nur die Frage ist, wie lange dauert der Prozess und ist der irgendwann im März dann mal abgeschlossen? Oder dauert der, oder hat er vielleicht gar keine Chance, den komplett abzuschließen, diesen Prozess?
Also ich meine, wenn er das wirklich so im nordamerikanischen Sinne halt versteht mit dem Prozess, dann hat er die DL nicht verstanden, dann hat er europäisches Eishockey nicht verstanden, hat er europäischen Sport nicht verstanden und er hat aber auch Mannheim nicht verstanden. Also du kannst ja in Mannheim, kannst du keinen Prozess machen, ja, vor allem nicht mit so einer Mannschaft. Also wenn diese Mannschaft halt, wenn es lauter 20-Jährige wären, dann könnten wir das irgendwie noch irgendwie verargumentieren, aber wo soll denn der Prozess sein bei Mannheim? Mannheim muss liefern einfach und mag schon sein, dass natürlich auch so eine Mannschaft dann vielleicht ein bisschen braucht und sonst irgendwie, aber ich habe mir wirklich, ne, also das soll man immer machen, bei Podcasts irgendwas in der Kamera halten, ja. Ich habe komplette DIN A4-Seite überall, alles, ich habe den letzten Winkel, bei Mannheim habe ich einfach nichts aufgeschrieben, ja, weil ich die so unglaublich langweilig finde. Also mir ist nichts aufgefallen, ja. Mannheim emotionalisiert mich nicht und das ist halt in 137 Jahren DL-Geschichte noch nie vorgekommen und jetzt ist es soweit und das finde ich eigentlich am allerschlimmsten, dass mir
Mannheim egal ist. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich das mitgehe, ehrlich gesagt, weil ich finde die Spiele, also grundsätzlich, Entschuldigung, gebe ich dir recht, aber die Spiele finde ich gar nicht so uninteressant. Also da passiert ja schon was. Da fallen viele Tore auf beiden Seiten. Da ist auch immer ein bisschen Theater. Also ich finde, Mannheim ist durchaus entertaining zu sehen. Ne?
Ja, habe ich vielleicht schlechte Beispiele dann erwischt. Kann sein.
Die haben schon fünfmal glatt verloren. Ne? Also wenn wir das auch wieder mit Berlin vergleichen, die einmal glatt verloren haben. Und kannst du immer sagen, ja, in der Verlängerung, das zählt irgendwie nicht im Vergleich mit den Playoffs, weil da wird ja ganz normal weitergespielt und unter einem Strich setzt sich dann oft doch einfach die bessere Mannschaft durch und nicht die glücklichere, ne, was in einem 3 gegen 3 oder im Shooter passieren kann. Und jetzt hat aber Mannheim da einfach schon 5 glatte Niederlagen aus 15 Spielen, also ein Drittel der Spiele, glatt verloren. Ich habe in den 10 Minuten Eishockey jetzt vor kurzem mal über das Powerplay gesprochen, verstehe ich auch nicht so ganz, warum du dann Michaelis und Plachter trennst, warum Plachter auf der linken Seite spielt. Also das ist, also klar, sicherlich versteht Dallas Aikens mehr von Eishockey als ich und hat mehr Erfahrung.
Das ist doch eine Entscheidung gewesen, genau, wie man so hört.
Das kommt noch dazu, ja. Also, aber ich verstehe es halt nicht, wenn du, also es gibt ja den Spruch, if it ain't broke, don't fix it. Also das ist ja was überhaupt nicht kaputt ist in Mannheim, dass Plachter die Direktschüsse aus dem rechten Bullikreis reinhaut in Überzahl. Dann lass es halt einfach so und kümmere dich um andere Sachen und probier da nicht rum, das verstehe ich nicht. Also du stellst Ovechkin ja auch nicht auf die rechte Seite, weil du sagst, vielleicht schießt er da noch ein Tor mehr in Überzahl in der ganzen Saison, sondern nimmst lieber die 15, die er halt von der linken Seite schießt. Im Powerplay. Also, ich kapiere es nicht. Vielleicht können die mir das erklären, aber wahrscheinlich nicht.
Nö, da sind wir auch die falschen Ansprechpartner. Ich verstehe, also vielleicht war es auch genau einfach dieses Ding, wir müssen mal irgendwas machen, so ein bisschen Aktionismus, ne? Aber ganz verstehen kann ich es auch nicht, weil wenn du da wirklich einen der Besten hast, der dir ja über Jahre von da aus die Dinger ins Tor gejagt hat und selbst wenn sie nicht direkt reingehen, kriegst du Nachschüsse oder du hast, weiß ich nicht, du öffnest dadurch Räume für andere, weil Plachter vielleicht ein bisschen enger verteidigt wird oder sowas. Also ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen.
Köln auf 6. Sebastian, hast du die schon mal gesehen? Waren die schon in Nürnberg? Weil ich habe die tatsächlich noch nicht in der Halle gesehen. Ja. Also die Hudacek-Verpflichtung war, glaube ich, nicht so verkehrt, weil sonst wären sie da Anfang der Saison gleich mal in den Strudel reingekommen. Also und jetzt sind sie halt 6. haben genauso viele Punkte wie Mannheim geholt, haben nach vorne alle Optionen in die Top 6, aber trotzdem ist die Mannschaft für mich nicht so wirklich greifbar. Bernd, du hast sie schon nicht nur einmal gesehen, sondern mehrmals, oder?
Ich habe sie in der Halle gesehen und ich habe auch schon diverse Spiele von ihnen gesehen. Also Köln ist so eine...
Spiele habe ich auch schon gesehen, aber das ist wirklich eine der wenigen Mannschaften, die ich noch nicht in der Halle gesehen habe in der Saison. Deswegen,
ja. Also es ist halt eine Mannschaft, wenn die ans Laufen kommt, ne? Gerade sei es die Aubry-Reihe oder auch die andere mit Schütz und sowas. Also das ist schon wirklich spektakulär, ne? Da ist Tempo drin, die haben alle Technik. Ich finde, diese finden sich auch gut, die haben eine gute Chemie. Aber wenn es bei denen nicht läuft, wird's dünn. Also die sind schon wieder sehr abhängig, finde ich, von ihren Top-Reihen. Und bis Hudacek da war, sah das halt defensiv extrem mau aus. Die waren ja phasenweise mal das schlechteste Defensivteam, also jetzt mal rein von den Gegentoren gesehen, von der ganzen Liga. Jetzt, seit Hudacek da ist, der hält ja deutlich mehr, als er müsste. Was also bedeutet, so viel besser spielen sie seitdem auch nicht. Aber er hält ihnen halt die Dinger, die halt Pankowski und ganz kurz bis zu seiner Verletzung Antschitschka vorher eben nicht gehalten haben. Und es liegt wirklich an Hudacek, dass die Haie mittlerweile ein bisschen nach vorne gucken. Trotzdem ist so eine Niederlage gestern Abend dann in Iserlohn die bringt sie dann auch wirklich wieder raus, ne, muss man sagen. Ja, sie hatten vorher starke Spiele, haben jetzt auch in München wieder gewonnen, weil Justin Schütz da irgendwie immer trifft. Aber insgesamt ist mir das auch noch nicht stabil genug, gerade dafür, dass ja da so ein Karrierelohn gekommen ist und die Miss hieß, ja, halt endlich mal so ein finnischer Mann, der ganz anders spielen jetzt als Krupp, nicht so nach vorne, sondern da wird es defensiv sehr, sehr disziplinierter zugehen und sehr, sehr kompakter. Und davon sehe ich ehrlich gesagt noch relativ wenig, weil hätte Hudacek nicht so überragend gehalten, wie er es aktuell tut, würden die Haie auch deutlich weiter unten stehen.
Größtes Mysterium da für mich auch Nick Bählen, hat teilweise gebencht. Also ja, haben wir das schon mal erlebt, dass einer so eine erste Saison in der DL gespielt hat und dann so wenig kommt in den Jahren danach. Also klar, der war dann zwischenzeitlich auch verletzt. Ist es, kann eine Verletzung
eigentlich. Haben wir nicht meine One-Hit-Wonder-Folge gemacht?
Den habe ich nicht. Ja, aber wenn du halt, also kannst du, das waren dann auch teilweise Spieler, die halt ein Jahr da waren und dann weg waren, weil sie so gut gespielt haben und sich nochmal verbessert haben in anderen Ligen. Aber Bällen bleibt ja und alle denken, okay, die haben jetzt da wirklich einen super Nummer 1 Verteidiger. Wenn man jetzt sagt, Vitas Mäki spielt so ziemlich das, was man erwarten konnte, einfach solide in beide Richtungen und dann das noch zusätzlich zu Bällen, zu einem Bällen in Topform, dann sind sie da schon mal richtig gut aufgestellt. Aber der liefert es halt einfach nicht mehr ab, was wir in der ersten Saison von ihm gesehen haben.
Ja, außerdem ich ja gar nicht glaube, das ist Tim Wohlgemuth. Erinnert ihr euch, als wir vor ein paar Jahren mal hier so unser Team gedraftet haben, hatte ich ja noch Tim Wohlgemuth als den Spieler genommen, wenn ich jetzt quasi einen neuen Verein aufmachen würde, weil ich ja dachte, der wird ja total
durchstarten. War in Wirklichkeit auch ein bisschen eine strange Entscheidung, ja. Also das, ich glaube, im gleichen Atemzug hatte Sebastian Böhm Mirko Höflin als einen spektakulärsten Spieler der Liga. Erwähnen. Ich sag's bloß. Ja, also ja, nichts, also ja, Höflin ist ein guter DL-Spieler, aber einer der spektakulärsten der Liga, ja. Vielleicht hat sich Sebastian damals so ein bisschen in die Haare auch
verguckt. Ganz sein. Verguckt ist das Wort. Das ist also, aber ganz kurz nochmal, Wohlgemuth, also er hat erstens nur 2 Punkte nach 10 Spielen, aber auch die anderen Daten sehen nicht gut aus, ne? Irgendwie nur irgendwas in den 30ern beim Corsi-Wert, also das ist nicht der Anspruch, finde ich. Und ja, er spielt jetzt nicht immer mit den absoluten Top-Leuten, ne? Natürlich würde ihm das auch helfen, aber da kommt auch relativ wenig. Also von dem, was ich mir vor so 2-3 Jahren von Tim Wohlgemuth versprochen habe, ist relativ wenig übrig, ehrlich gesagt.
Und das passiert in Köln auch öfter, finde ich, dass du Spieler hast, du denkst, ah, jetzt also Josh Curry, ja, haben wir gesagt, okay, boah, Power Forward, der wird die richtig vorankommen, jetzt bringen. Jetzt hat er 7 Punkte in 14 Spielen, ja, in Wohlgemuth schon vor ein paar Jahren. Aber es gibt auch andere Beispiele wie in Justin Schütze. Es gibt natürlich auch Spieler, die da richtig aufblühen. Ne? Insofern,
Gregor McLeod
hat sich auch nochmal weiterentwickelt nach dem Wechsel, also so ist er auch nicht. Ja.
Also ich will dem die Tore jetzt gar nicht wegnehmen, weil er hat sie natürlich geschossen, aber es waren jetzt auch 5 in 2 Spielen gegen München und dann bleiben halt noch 3 in 13 anderen Spielen übrig. Das ist jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt, ne?
Gehen wir eins weiter in der Tabelle, weil Sebastian hier sich komplett zurückhält bei den Kölner Haien.
Ich habe tatsächlich bei Köln und Mannheim fast gar nichts dastehen, aber jetzt geht's los.
Jetzt lehne ich mich mal zurück und lass den Kollegen mal sprechen.
Also Straubing würde ich vielleicht ganz gerne anfangen, weil ich die jetzt ein paar Mal gesehen habe, auch zu Hause gesehen habe und ja, sie haben schon 5 Heimniederlagen, das reicht normalerweise für eine ganze Saison in Straubing. Sie hatten 4 in Serie, also sie sind echt schwer reingekommen, was ein bisschen komisch war, weil es in der Champions Hockey League funktioniert hat. Auch das Powerplay in der Champions Hockey League funktioniert in der Liga nicht so wirklich. Es findet sich momentan. Man muss ja vielleicht doch auch sagen, dass da viele neue Spieler gekommen sind. Wir hatten vor der Saison die Frage gestellt, welche Rollen bekommen Leonhard, Hede und Fleischer? Sie bekommen, wichtige Rollen, also sie bekommen ihre Eiszeit, das finde ich gut, also dass sie nicht geholt wurden, um da irgendwie aufzufüllen. Also das Problem ist, sind tatsächlich eher auch da die Importspieler im Sturm, also ein McKenzie ist jetzt kein Importspieler, sondern der hat einen deutschen Pass, aber der scored fast gar nicht. Justin Scott war in der vergangenen Saison drittbester Scorer, hat jetzt gestern zumindest ein 4. Saisontor geschossen. Cole Fornstedt, da sind die Punkte einfach nicht da und das sind für mich auch Spieler, die nicht so wirklich greifbar sind, welche Rolle die haben in dem Team. Wenn die nicht viel scoren, bringen die sonst was. Unterzahl ist echt richtig schwach bei Straubing. Auch da könnte man vielleicht sagen, ja, das liegt auch daran, dass da viele neue Spieler in das System reinkommen. Aber ich fand es ganz interessant, dass am Mittwoch, als Straubing gegen Nürnberg verloren hat, Mike Connolly bei uns, bei Magenta Sport im Interview gesagt hat, ja, der Schönberger und Cody Lample angesprochen. Ne? Die beiden, die durch ihren Forecheck einfach irgendwie so auch für eine Identität standen. Und das sind, natürlich sind das Spieler, die was dargestellt haben, aber die waren jetzt nicht für Scoring zuständig, sondern eher für die Arbeit. Und da habe ich zwischen den Zeilen schon auch gelesen, okay, da muss mehr kommen, kämpferisch, da muss die Identität wieder kommen. Und dieses Eishockey, was wir von den Straubing Tigers in den letzten Jahren gesehen haben, vor allem zu Hause, dieses Aggressive, das haben sie zu selten jetzt gezeigt. Auch gestern gegen Düsseldorf, das Spiel kannst du auch wieder verlieren. Also ein bisschen Souveränität ist in denen schon abhanden gekommen. Trotzdem ist es jetzt eins der besten Teams der vergangenen Spiele. Powerplay funktioniert da besser, haben 5 und 6 gewonnen, sind auf 7, sind eher da, wo sie hingehören.
Ich bleib dabei. Ich glaube, das habe ich ja hier schon mal gesagt. Ich verstehe diese Kaderzusammenstellung einfach nicht. Die haben eine unfassbare Tiefe, wirklich unfassbare Tiefe, sind auf den deutschen Positionen extrem gut besetzt, sehr jung.
Lass mich kurz da noch ergänzen. Du hast natürlich die drei, die ich angesprochen habe jetzt. Also, oder sagen wir mal, Leon hat Fleischer, dann vor allem Hede, ja, jetzt mittlerweile auch mit deutschem Pass. Ne? Aber dann dazu ja auch noch Szymański. Ja, also in der besten U23-Spieler im
deutschen Netz. Absoluter Spektakelspieler, ja. Szymański ist immer einer der auffälligsten Spieler, Topscorer in der Mannschaft. Aber mir fehlt es einfach an der Qualität und der herausragenden Qualität auf den Importstellen. Und das ist genau das eine Problem. Und das andere Problem, du hast es angesprochen, die sind in Unterzahl so schlecht, obwohl sie mit Abstand die meisten Schüsse blocken, auch in der Liga. Also ich meine, das kann man eh drüber streiten, ne? Wie sinnvoll ist es überhaupt, Schüsse zu blocken und. Aber da passiert zumindest was. Aber sie haben halt auch die schlechteste Safe Percentage von der gesamten Liga, nämlich mit 87,27. Und das ist halt einfach wahrscheinlich einfach nicht gut genug. Natürlich, wir reden über 14, 15 Spiele, kann sich alles noch ändern. Aber das werden, glaube ich, so Probleme bleiben, die man Straubing wahrscheinlich auch nicht abstellen wird. Und so toll Marcel Brandt, Szymański und diese ganzen deutschen Spieler sind, glaube ich einfach, dass Straubing in der Endqualität und ich glaube auch, dass es in den Playoffs einfach entscheidend sein wird, nicht gut genug ist und nicht mit den absoluten Spitzenmannschaften mithalten kann.
Sich ähnlich und die Safe Percentage ist ja nicht nur in Unterzahl schlecht, sondern beide Goalies, sowohl Bugel als auch McIntyre, unter 90%. Und Straubing hat ja eigentlich, wenn wir, ja, sollte man nicht zu sehr machen, ich rede sehr oft drüber, vielleicht auch zu viel, aber wenn wir nur auf Expected Goals gucken, also Straubing hat zumindest rein statistisch gesehen, so gesehen die beste Abwehr, weil da nur 32 Tore hätten fallen dürfen, das ist aber 48 gefallen. Und 15 mehr kassieren, als sie eigentlich müssten, ist der drittschlechteste Wert der Liga. Und das, finde ich, kann nicht der Anspruch von Straubing sein. Und vielleicht sind die Ergebnisse auch schlechter als die Spiele, muss man sagen.
Thema Expected Goals, auch in der Offensive, wenn man sich das bei Straubing anschaut, dann denkt man, ja, da passt ja alles, die erspielen sich die Chancen. Ich habe in dem Best of Seven unserer wöchentlichen Kolumne am Freitag ja auch mal drüber geschrieben, wenn du so viel aufs Tor schießt und auch von der blauen Linie, dann sammelst du natürlich auch kleine Expected Goals Werte. Ne? Und das kann das dann schon auch verfälschen. Das ist ja auffällig bei den Straubing Tigers. Die ballern aus allen Rohren, eben auch von der blauen Linie. Und das ist dann super geil. Also, du denkst ja so, als Kommentator jetzt auch gestern bei dem Spiel gegen Düsseldorf im Stadion und immer wenn dann Brandt wieder ausholt, dann schnallt es wieder und oh, und das ganze Stadion geht mit und du denkst, oh, wieder der Brandt. Und dann kommt wieder so ein Teil und du siehst die Scheibe nicht. Aber es macht halt dann bum, bum, bum. Ja, also an der Bande irgendwo und drei kommen vielleicht durch, aber mit freier Sicht. Und selbst wenn Brandt halt komplett die Scheibe trifft mit 140, 150 km/h und der Torwart sieht die, dann hält er sie meistens und dann ist es natürlich spektakulär und denkst, boah, die haben schon brutal viele Schüsse, aber unterm Strich sammeln die vielleicht da auch Expected Goals, aber es ist halt, ja, es sieht gut aus, aber es gibt gefährlichere Torchancen. Ne? Also es gibt dann Expected Goals Werte, die vielleicht genauso hoch sind, also nimm 5 Schüsse von der blauen Linie mit freier Sicht, dann nehme ich aber lieber einen aus dem Slot, ja, wo vielleicht dann noch irgendwie der Torwart gerade in Bewegung ist und das ist der gleiche Expected Goals Wert, aber die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu erzielen, ist dann höher. Torwart, ein Gedanke, und dann dürfen wir auch nicht vergessen, bei Straubing ist Nick Mattinen gegangen. Ja, und dann, also der hat ja auch, ist ja auch für die Spielweise in der vergangenen Saison gestanden, sowohl im eigenen Drittel gut mit seiner Reichweite und einer, der die Angriffe dann auch angetrieben hat. Das war einfach ein sehr spezieller Spieler, es war Topscorer bei den Straubing Tigers, den haben sie auch so 1-1 ganz sicher nicht ersetzen können.
Habt ihr eigentlich mal verfolgt, was Nick Mattin dieses Jahr so macht? Also es hieß ja dann, der wechselt nach Toronto und der wird seinen NHL-Traum wie doch nochmal leben können. Joa, bisher so, ich sag mal so, 5 Spiele bei den Marlies gemacht, eine Vorlage, kein einziges Spiel bei den Leafs gemacht. Ne? Also sehen wir den nächstes Jahr vielleicht schon wieder sehen in der DL.
Genau, aber also so überraschend ist das für mich auch nicht. Hast du gemeint, ja, schießt jetzt da die NHL kurz und klein?
Die NHL hieß es ja immer. Da habe ich schon gesagt, oh,
die Organisation der Toronto Maple Leafs.
Ja, stimmt.
Du kennst die NHL viel besser. Kennst du einen Spielertypen wie Nick Mattin in der NHL?
Also ich kenne jetzt nicht von jedem Spiel jeden Spieler so gut, aber weiß ich nicht.
Aber groß gewachsener Verteidiger, der nicht übers Körperliche kommt.
Ja. Schwierig, ne? Also dafür ist er auch nicht schnell genug, finde ich, um dann diese Körperlosigkeit, um es mal ein bisschen zu übertreiben, auch zu kompensieren.
Ja, und die ganzen großen Verteidiger, die spielen anders. Ne? Also da hast du natürlich die spielerischen Fähigkeiten, aber die kommen jetzt nicht darüber, dass sie besonders schnell. Oder auch, also letzte Saison fand ich diesen Schuss einfach außergewöhnlich von Mattinen, weil der einfach viel aus dem Handgelenk geschossen hat und das halt im Unterschied zu den Schlagschüssen von Marcel Brandt halt schon eine Qualität ist, die du haben musst, da wenn du wenig Zeit hast und dann bringst du den Handgelenkschuss weg und hast da zu viel, ja, einfach auch durch die Hebel und durch die Kraft hat er die Scheibe einfach schnell beschleunigen können. Aber es können in der NHL halt einfach auch andere und vielleicht hat er da die Kraft nicht. Also vor allem hat er es in der NHL ja noch nicht zeigen können, aber in der AHL, das können da einfach auch andere. Das ist dann, sticht dann da nicht so raus.
Aber vielleicht kann man ihm da auch noch ein bisschen Zeit geben, weil das ist natürlich auch eine maximale Umstellung, die er dann da hat. Völlig andere Rolle, muss sich völlig anders beweisen und ist natürlich da in der Hierarchie ungefähr 38 Stellen nach hinten gefallen. Also ja, ich glaube, ich braucht man noch nicht aufgeben.
Nee, auf keinen Fall.
Und also wenn das der Traum eines Spielers ist, natürlich soll er das versuchen und wenn es da nicht hinhaut, hat schon mehrere gegeben, bei denen es nicht hingehaut hat und wenn es dann wieder irgendwie eine europäische Top-Liga ist danach, warum denn nicht? Aber den Versuch ist es auf jeden Fall wert, klar.
Komm, wir kommen mal weiter. Gehen wir mal zum nächsten Team, zu Löwen Frankfurt. Und die Löwen Frankfurt haben eine sehr spezielle Situation. Das ist nämlich das einzige Team, was schon 4 Torhüter eingesetzt hat. Alle 4 mit der Fangquote über 90%. Und Herr Okinora ist der schlechteste von denen. Was sagen wir denn dazu?
Ich würde bei Okinora noch ein paar Spiele abwarten nach der Verletzung.
Weiß, aber zuletzt ist jetzt auch ein besser. Witziger Zwischenstand, oder? Frankfurt setzt 4 Torhüter ein und der große Star ist der schlechteste.
Also witzig war die Torwart-Situation von Frankfurt bis jetzt, finde ich, überhaupt nicht in dieser Saison. Und wie gesagt, also um Okinora zu beurteilen, braucht er vielleicht noch ein paar Spiele und ein bisschen Zeit nach seiner Verletzung, um überhaupt mal richtig reinzukommen. Ich meine, du startest bei einem neuen Team in einer neuen Liga mit einer Verletzung, bist raus. Ja, gibt auch bessere Anfänge.
Ansonsten. Was sagt man insgesamt von denen? Irgendwie so das große Comeback nach diesem Absturz letztes Jahr ist das noch nicht, oder?
Wie viele Tore hat Maxim Matuschkin letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt geschossen?
Wahrscheinlich irgendwie so 7 schon oder so.
8.
Ha, stark, 8. Oder? Ey?
Ja, wie also 8. Ja. Und dieses Jahr?
Hat der überhaupt schon 1 gemacht?
0. Dominik Bock? 5+1 war auch ein großes Thema. Wie wird er mit Tom Rowe zurechtkommen? Ich habe da keine Informationen drüber. Rein vom Scoring ist das natürlich auch underwhelming, würde ich sagen. Ja. Und dann dazu ein Spieler, der offenbar immer zum Saisonstart extrem stark ist, nämlich mit Cameron Brace, der einfach liefert. Also, weiß nicht, läuft vieles noch nicht, aber um mal was Positives zu erwähnen, die Entwicklung von Schweiger ist halt einfach sensationell auch. Und ich glaube, da ist Tom Rowe dann wiederum genau der richtige Trainer dann für solche Spieler. Das ist cool. 2 beste Scorer da. Stark.
Na, der mir hat mir gut gefallen, den Spielen, die ich gesehen habe. Aber wiederum Rowney, auch einer der ganz Großen, der ja wieder mal zurückkommen sollte. Auch erst 2+6. Also ja, ist mehr als ein halber Punkt pro Spiel. Aber eigentlich ist der ja schon eingeplant, dass er mal einen Punkt pro Spiel macht und auch nur 2 Tore. Bisschen wenig, ehrlich gesagt.
Sind da die besten Spieler eventuell nicht die besten Spieler in Frankfurt?
Ja, da schon. Und ist Rowney vielleicht auch... Er ist jetzt so alt mittlerweile, war der vielleicht vor 2 Jahren noch mal so richtig in seiner Blüte und seitdem einfach nicht mehr?
Für die DEL kann man gar nicht so alt sein.
Das stimmt natürlich.
Aber ist ja schon auch einfach insgesamt eine interessante Situation, dass du da ja herausragende Spieler hast, wie eben den Rowney, wie den Bock, wie den Matuschkin, die in ihrer ersten Saison so richtig abliefern und seitdem halt nicht mehr so. Liegt das dann auch am Umfeld? Andererseits Schweiger, Pfaffengut, also 2 deutsche Spieler unter den Top 3, jetzt alle beide auch beim Deutschlandcup dabei. Das finde ich halt eigentlich dann auch schon cool, auch Napravnik, dass der sich ja immer besser zurechtfindet in der Liga. Also da würde ich auch fast eher auf die Deutschen dann schauen, aber trotzdem auch da die Frage stellen, sind die Imports, also dass die genug Qualität haben, genug Potenzial haben auf jeden Fall, aber schöpfen sie das Potenzial aus?
Ich weiß ja, offenbar nicht alle, weil jetzt schicken sie ja schon den ersten wieder weg, dann mit Clayton Kirichenko. Also steht zumindest in den Eishockey-News. Dafür kommt ein alter Bekannter, aber erst wenn er einen deutschen Pass hat, ist auch alles völlig normal. Ryan McKiernan, klar, logisch. Bin tatsächlich von Frankfurt nicht annähernd überzeugt.
Nee. Ein bisschen graue Maus, ne, finde ich. Also wenn du überlegst, so im ersten Jahr war das ja so das Thema, die Stimmung in der Halle und die Derbys gegen Mannheim und wie die dann da die Spiele gewonnen haben, die Euphorie und noch in die Playoffs gekommen und dann hieß es ja schon, ja,
nächstes Jahr. War extrem cool, denen zuzuschauen, diese Comebacks, die die dann immer hatten und sowas. Also es war immer was geboten, ja, und jetzt weiß ich gar nicht, für was die so wirklich stehen, ja.
Also ich muss ganz, ja genau, und ich finde auch, wenn ich jetzt mal so einen Spieltag vor mir habe, Und ich könnte frei entscheiden, welches Spiel ich gucke. Ich glaube, Frankfurt käme dann nicht mehr so in den Sinn, dass ich sage, oh ja, mal gucken, was die Frankfurter so zu Hause machen oder so.
Boah, aber interessante Frage, ja. Ja. Welche Mannschaft wird man denn unbedingt immer sehen wollen? Wo wird man denn immer einschalten?
Berlin. Ja. Berlin würde ich immer einschalten.
Also Iserlohn zu Hause.
Ja. Iserlohn, ja genau. Ja, ernsthaft, Iserlohn zu Hause,
hast recht.
Das ist spektakulär, weil erstens sieht da immer Wasser, fallen immer Tore und das ist natürlich immer Action in der Halle.
Ja, das stimmt.
Augsburg auch, kann man sich auch gut angucken. Gibt schon ein paar.
Bei Frankfurt würde ich nochmal ganz kurz einwerfen, erwarten wir vielleicht einfach auch zu viel, weil wir gesagt haben, ja, es ist so kein klassischer Aufsteiger, große Stadt, ja, große Eishockey-Tradition, schon mal deutscher Meister, die müssen sich ja relativ schnell dann in Richtung Top-6-Team entwickeln. Jetzt sind die halt einfach Achter, also erste Playoff-Runde, Möglichkeit in die Top-6 zu kommen, da noch alles drin. Ich glaube, in Abstiegsgefahr geraten die nicht. Im Vergleich zur vergangenen Saison, als wir hinten raus ja fast alles verloren haben, ist es zumindest jetzt wieder einigermaßen stabil. Oder schauen wir uns den Kader an und erwarten deswegen mehr? Also woran liegt das?
Naja, ich meine, die holen den spektakulärsten Neuzugang. Haben wir ja gerade schon drüber geredet, dass es vielleicht noch zu früh ist, um den zu bewerten. Holen mit Daniel Pfaffengut einen extrem guten Free Agent, einen deutschen Free Agent. Und holen mit Tom Rowe einen sehr interessanten Trainer dazu. Also da kommen die halt die Erwartungen her und
plus, sie sagen ja auch selber, dass sie sich finanziell ganz gut entwickelt haben, wo sie immer noch keinen Hauptsponsor haben, aber es ist ja einer der wenigen Clubs, der auch mal über den Etat spricht. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber es gab ja da einen Artikel im Hessischen Rundfunk, glaube ich, wo sie auch selber sagen, ja, wir entwickeln uns langsam schon echt Richtung oberes Mittelfeld dieser Liga. Also das ist jetzt auch nicht so, als sei das ein klassischer Aussteiger, wo du sagst, ja gut, die müssten dir da irgendwie mit 4, 5 Glückstransfers durchboxen, ne?
Letzter Gedanke zu Frankfurt, bevor wir dann zu Nürnberg kommen, nochmal Pfaffengut, also 20 Tore in der vergangenen Saison in Schwenningen, ja, also da kannst du auch sagen, das war dann eine außergewöhnliche Saison und mit Abstand die beste, die er gehabt hat, bestätigt das aber aktuell einigermaßen, also wenn du wieder 15 bis 20 Tore schießt dann im anderen Umfeld, wenn du Überzahl spielst in Frankfurt, dann ja, ist der Schritt auch gerechtfertigt und vor allem gelungen dann und ja, auch wieder Kreis der Nationalmannschaft, insofern weiter eine gute Entwicklung von Pfaffengut. Wieder mal so typisch, ja, wenn wir insgesamt über das deutsche Eishockey sprechen, der Mann ist 28, also so Spieler, die mit 25 bis 30 dann nochmal irgendwie so einen Schub kommen, ist für mich auch ein Mysterium, ehrlich gesagt. Bei den Eders war es ähnlich, wir hatten davor Fischbuch, immer wieder Schmölz. Solche Spieler, Schmölz, immer wieder solche Spieler, die da nochmal einen Schub bekommen, wo ich mir denke, okay, liegt vielleicht doch daran, dass sie in frühen Jahren zu wenig Eiszeit bekommen haben, werden die dann noch besser, wenn dann zwischen 25 und 30 auf einmal die Entwicklung kommt, woran liegt das? Aber das können wir jetzt heute nicht beantworten, die Frage. Nürnberg, Sebastian, aktuell unter den Top 10 und auch ja, Abstand auf hinten, vor allem auf den letzten, sind 12 Punkte auf Düsseldorf.
Ja, liegt aber vielleicht gar nicht so sehr an Nürnberg, sondern eher an Düsseldorf. weiß ich nicht. Ich habe ja noch was anderes zu tun als die Eiszeiger, sondern kümmere mich auch noch um eine Sportredaktion hier und so. Und da geht es ja um den ersten FC Nürnberg. Und da hatten wir bis vor 4 Wochen eigentlich die klare Linie, dass Miro Klose der völlig falsche Trainer ist für den ersten FC Nürnberg. Was seitdem passiert ist, ist einfach völlig unerklärlich und unfassbar. Und die steigen halt einfach auf. Also die steigen in die erste Liga auf. Warum mache ich diesen Exkurs? Weil der Sportjournalismus sich vielleicht auch mal so grundsätzlich hinterfragen sollte. Ich weiß, da geht's, also niemand weiß es besser als ich, um was es da geht. Es geht um Klicks, es geht um Aufmerksamkeit, bla bla bla. Aber gerade im Eishockey mit so einer langen Saison und sowas, und da geht's wieder um den Prozess. Ich glaube, dass diese Eistigers halt einfach von Wochenende zu Wochenende extrem schwer zu beurteilen sind, weil einmal wirken sie so, als würden sie unter die ersten 6 kommen und spielen wirklich fantastisches, organisiertes Eishockey mit hoher Qualität in den ersten 2 Reihen. Macht auch wirklich Spaß, dazu zu schauen. Und dann verlieren sie halt wieder an einem Wochenende 2 Spiele und ist dann wieder alles schlecht. Nein, natürlich nicht. Die müssen sich halt da einfach anpassen und müssen da eine Kontinuität reinbekommen. Und das ist vielleicht im Moment so das größte Problem dieser Nürnberg Ice Tigers und da tue ich mir noch tatsächlich relativ schwer zu beurteilen, was denn diese Ice Tigers sind und ich warne einfach immer noch davor, was passiert, wenn die wirklich mal Verletzungsprobleme haben, weil so ganz schlimme Verletzungsprobleme haben sie noch nicht, sieht nur so aus, weil sie halt einfach so einen extrem dünnen Kader haben, also wenn die dann halt mit 11 Stürmern über Wochen spielen und davon ist einer, der wirklich absolut fantastische Lukas Ribarik, der aber halt ein ganz klarer Rollenspieler ist, und der Josef Eham, der sich auch da schwer tut, dann ist es erstaunlich, wie viele Punkte dann die in der Zeit holen. Aber was passiert denn dann, wenn sie wirklich mal Verletzungsprobleme haben? Dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Aber wenn sie das vermeiden können, dann wird diese Mannschaft auch weiterhin an einem Wochenende absolut Spaß machen und fantastisch sein und am nächsten Wochenende die Erwartungen dann wieder dämpfen.
Machst du dir ein bisschen Sorgen, weil die sehr abhängig sind von ihren Top-Leuten? Also wenn wir so einen Barrett sehen, der hat 23 Punkte.
Also ja, Graber, also das finde ich in Nürnberg mal ganz nett eigentlich auch, weil das gab es ja schon lange nicht mehr, dass man so einen herausragenden Spieler hatte. Und ja, das stimmt. Also von Barrett sind sie extrem abhängig. Aber den müsst ihr mal beobachten, wie klug der spielt. Also wie der zum Beispiel Checks ausweicht. Also kenne ich kaum einen Spieler in der DEL, der das so gut macht, Checks auszuweichen. Insofern, er ist ohnehin zäh. Also da glaube ich, braucht man sich jetzt, kann natürlich immer passieren, aber braucht man sich dann keine Sorgen machen. Aber ich gehe da gar nicht so mit, weil Ryan Stower hatte zum Beispiel einen sehr schlechten Saisonstart, war tatsächlich eines der Probleme. Er hat irgendwie keine so wirkliche Verwendung für ihn gefunden, hat viele Reihenpartner gehabt und sowas, aber in letzter Zeit scored er auch. Cole Meyer hat sich plötzlich von einem Viertreihenspieler in der DEL zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Also Will Graber hat, glaube ich, eher noch Potenzial nach oben. McKenna kommt jetzt dann wieder. So ganz schlimm ist das Problem, glaube ich, gar nicht. Kechter hatte mal ein Highlight-Spiel, wo er dann irgendwie 2 Tore, 1 Assist macht und sowas. Also ich glaube, dass die so sehr, wie gesagt, es sind halt nicht viele Spieler, aber die produzieren eigentlich alle ganz okay.
Noch 2 Fragen. Erstmal, ich bin ein bisschen enttäuscht von Herrn Heigl, da habe ich ein bisschen mehr versprochen. Wie siehst du das? Und die andere Frage ist, Hungerecker jetzt die klare Nummer 1 eigentlich durch seine letzten starken Wochen?
Nee, ich glaube, das Wochenende war jetzt gar nicht so stark. Ich kann dazu aber wenig sagen, weil ich die beiden Spiele tatsächlich nicht in voller Gänze gesehen habe, weil ich mir eine Auszeit genommen habe, meine Herbstauszeit. Das heißt, über die letzten Auftritte kann ich nicht so viel sagen. Ich finde es unfassbar, habe ich mit Christoph auch schon länger drüber geredet, wie der sich von diesem 0-9 erholt hat. Weil der hat
hinter meinem Rücken, oder was?
Ja, genau. Mist. Bei diesem 0-9 hat er alle Tore kassiert und ist dann erst in der 50. Minute ausgewechselt worden. Mitch O'Keefe hat sich danach entschuldigt und hat gesagt, das ist ein ganz klarer Fehler, darf ihm nicht passieren als Trainer, dass er den da so spät runternimmt. Und wie er sich davon erholt hat, ist einfach unfassbar. Trotzdem, auch da muss man in der Beurteilung, glaube ich, ganz extrem aufpassen, dass man ihn nicht hochjubelt, weil dann, glaube ich, passieren wieder Dinge wie am Wochenende, wo er jetzt an entscheidenden Toren, glaube ich, da gar nicht so, oder Gegentoren gar nicht so gut ausgesehen hat. Also der ist einfach die Nummer 1 auch gewesen, weil Niklas Treudle zwar auf der Bank saß, aber nicht spielfähig war, beziehungsweise nicht einsatzfähig war. Das ist der Grund, warum er die Nummer 1 dann in der Zeit war. Die hätten sicher mehr gewechselt in der Zeit, ging aber nicht. Das soll sich jetzt auch wieder ändern. Ich glaube, dann geht es wieder von neuem los. Diese Diskussion, also die wird in Nürnberg sicherlich bleiben.
Heigl,
ganz schwierig, weil man ja 3 Jahre lang, wenn man da drauf steht, dass junge deutsche Spieler viel Eiszeit bekommen, dann war das unter Tom Rowe einfach überragend. Das ist jetzt komplett anders. Also Kechter hat eine gute Rolle, aber die anderen müssen sich einfach anbieten. Er war extrem kritisch, was Josef Eham angeht, mit Strafzeiten und, hat er auch erwähnt. Immer mal wieder, nicht nur einmal. Und Heigl ist halt auch einer, der da seine Rolle erst finden muss. Und aber in den letzten, das sieht man vielleicht noch nicht auf dem Scoresheet, aber in den letzten Wochen findet er die immer mehr. Ich finde, er hat sehr gute Ansätze, ist spielerisch ein sehr interessanter Spieler und das dauert halt einfach.
Was ich gut finde, um das noch zu ergänzen, sind wieder mal die Verpflichtungen, ehrlich gesagt. Also McKenna hat sich jetzt verletzt, aber hat einfach einen unglaublichen Handgelenkschuss und das ist halt ein Spieler, wenn du den weiter in Position bringst, dann macht er seine 15 bis 20 Tore, weil der einfach der Schuss so gut ist. Graber gefällt mir ehrlich gesagt auch sehr gut. Der ist präsent, der ist groß, der hat auch ein Spielverständnis. Owen Hedrick würde ich noch rausstreichen, weil das einfach ein Spieler ist, der einen sauberen Aufbaupass hinten rausspielt, was, glaube ich, Nürnberg in den letzten Jahren einfach gefehlt hat, da einen Verteidiger zu haben, der dir über 20 Minuten spielt und auf den du dich im Aufbauspiel voll verlassen kannst und der aber auch von der blauen Linie die Schüsse durchbringt. Da waren jetzt ein paar Tore dabei zuletzt, wo Stoer abgefälscht hat, ja, entweder direkt abgefälscht oder nochmal irgendwie dann Alanov mit dem Schlittschuh da noch dran, aber das ist dann das, was vor dem Tor passiert, aber du musst erstmal den Schuss da so durchbringen und Hedrick da einfach sehr clever, wie er am blockenden oder am rauskommenden Stürmer Stürmer vorbei den Schuss dann in Richtung Tor bringt. Und das sind so Sachen, die vielleicht gar nicht so groß auffallen, aber das ist für mich ein extrem wichtiges Element bei den Ice Tigers.
Ja, definitiv.
Schwenningen auf 10, Bernd. So ein bisschen diese erste Saison von Walker. Ist es so ein bisschen der Sophomore-Slump oder wissen die anderen jetzt, wie die spielen? Ich habe gleich gar noch ein bisschen was dazu, dass es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht, wie es in der Tabelle jetzt aktuell wirkt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so spektakulär wie in der vergangenen Saison, als das natürlich eine der positiven Überraschungen war.
Ja, ich habe mir auch hier das schwierige zweite Jahr aufgeschrieben und ehrlich gesagt, ja, es gab ein paar wilde Comebacks, die dann, glaube ich, auch die Laune steigern, aber eigentlich dürfte die Laune gar nicht so gut sein, weil wenn wir mal diese Comebacks abziehen, nämlich das in München, wo du 3-0 zurücklegst und irgendwie 2,5 Minuten vor Schluss noch mit 2, jetzt in Berlin, wo du ja, wenn du 17 Sekunden vor Schluss mit 1-3 zurückliegst, auch nicht wirklich mit Punkten rechnen kannst. Also wenn du die 4 Punkte abziehen würdest, hätte Schwenningen 15 Punkte in 15 Spielen. Das ist eigentlich eine Absteigerbilanz. Ich sage nicht, dass die Eishockey spielen wie ein Absteiger, da wirst du gleich noch was dazu sagen. Aber insgesamt ist das schon ein bisschen wenig. Ich finde auch, Eriksson ist nicht mehr dieser absolut überragende Torwart, der dir halt Spiele hält oder der dir halt Punkte festhält, die du eigentlich gar nicht verdient gehabt hättest. Und ich finde auch, in der Offensive, ja, also, ja, so ein Sendestin funktioniert, aber die Spinks, ja, die machen auch immer wieder was, aber die schwimmen alle so mit. Ich finde auch so ein Karatschun, so ein Pümpel, das ist alles so okay. Da ist jetzt keiner, wo du sagst, die sind so komplett in der Krise, wobei man von Pulki natürlich schon mehr erwartet hat, ehrlich gesagt. Aber da ist auch keiner bei, der es so richtig rausreißt. Und das ist auch so ein bisschen graue Maus-mäßig. Und die haben auch das Glück, was die Nürnberger haben, dass da ganz hinten ein Team steht, was so schlecht ist. Sonst wäre Schwenningen, glaube ich, deutlicher noch in Abstiegsgefahr.
Also ich bin jetzt auch total gespannt, was du jetzt da Positives anbringen willst. Weil wenn du siehst, dass sie nur 40 Gegentore auch bekommen haben, also wo soll denn da jetzt das Positive dann noch kommen? Und was ich auch erstaunlich finde, gegenüber dem letzten Jahr ja auch, wo ja diese vierte Reihe dann ja irgendwann einmal zur zweiten Reihe wurde dann mit lauter Deutschen besetzt. Neumann, Hungeregger, Höflin und Uvira haben zusammen 2 Tore bisher.
Das ist wenig. Ja. Das ist wirklich wenig.
Ja, also ich sehe auch vieles kritisch, unter anderem auch die Special Teams zum Beispiel. Ich habe vorher die Torbilanz in Über- und Unterzahl von Bremerhaven angesprochen, plus 10. Der andere Pol ist Schwenningen mit minus 9, also Powerplay von 12%, 12,2% schlechtestes Powerplay der Liga. Unterzahl, ja gut, irgendwo im Mittelfeld, aber auch nicht überragend. Und auch in Powerplay, klar, fehlt dir so ein Spieler wie Pfaffengut jetzt, aber du hast die Spinks da, du hast Senishin, du hast Karatschun, du hast... Vielleicht fehlt ja an der blauen Linie dann doch dieser herausragende Offensivverteidiger. Das ist eher so auf Breite aufgestellt und DEL-Erfahrung. Aber was man sich auch anschauen muss, 15 Spiele, in 12 davon war Schwenningen halt drin. Ja, die können natürlich haben die jetzt Aufholjagden gehabt, aber da können auch Spiele einfach in die andere Richtung kippen. One-Goal-Games, wo die halt das Spiel dann verlieren. Also die haben einmal mit 3 Toren Abstand gegen Ingolstadt verloren und einmal mit 3 Toren Abstand gegen Nürnberg und ansonsten alle Spiele eng. Also ich bin da auch bei euch, es ist bei weitem nicht so gut wie in der vergangenen Saison und andererseits muss man auch sagen, da waren sie halt auch deutlich besser als erwartet, überperformt irgendwo in der Mitte drin, aber vergessen wir nicht, wo die herkommen, eher als Abstiegskandidaten, ja, und jetzt im zweiten Jahr unter Walker ist das jetzt zumindest ein Team, das sich in den Top 10 etabliert hat.
Ja, aber ganz kurz nochmal, ne? Sie hatten auch 7 ihrer 9 Verlängerungsspiele gewonnen, ne? Und das ist ja, ich bin nicht einer, der sagt, das ist dann nur Glück oder Pech, aber 7 von 9 Gewinnen muss auch nicht sein, sagen wir mal. Die könnten noch deutlich weiter unten stehen. Ne?
Völlig ungewöhnlich, was in Wolfsburg aktuell passiert, oder? Eigentlich immer so eine Mannschaft, immer so unter den Top 6, ja, also nach oben jetzt nicht spektakulär vielleicht, aber eigentlich ein sicheres Playoff-Team, Viertelfinal-Team. Jetzt kassieren die da vor der Deutschland-Cup-Pause Niederlage um Niederlage, läuft irgendwie gar nichts mehr zusammen.
Ja, und vor allen Dingen am Wochenende 12 Gegentore. Man konnte ja am Anfang noch sagen, gut, da waren jetzt auch mal 2 Niederlagen bei gegen Berlin, wo du jeweils geführt hast. Und gegen Berlin kann man auch gerade in der Verlängerung mal verlieren. Absolut. Aber jetzt 6 Niederlagen in Folge, nur 11. Was ich bei dem Etat, den Wolfsburg hat, wirklich absurd finde. Und vor allem müssen wir über einen reden, über Dustin Strahlmeier. Mit Abstand der schlechteste Expected Goals Wert, also im Verhältnis dazu, was er hätte kassieren müssen, fast 10 Tore mehr kassiert, als er müsste, 3,8 Gegentore im Schnitt, 87,5 Fangquote, also das ist wirklich nicht der Anspruch von Dustin Strahlmeier und ich finde, das Problem, was die Wolfsburger haben, steht auch im Tor aktuell.
Oh, das tut mir so weh, weil ich Dustin Strahlmeier wirklich so gern zuschaue.
Ich auch, ich mag den das total gerne.
Aggressiver, hart arbeitender Torhüter, finde ich sensationell. Typ. Ja, guter Typ. Und vor allem Wolfsburg steht da hinten drin, und die haben eine Powerplay-Quote von 27,27. Ja. Ja. Sind die zweitbeste Überzahlmannschaft in der ganzen Liga und haben 6 Spiele in Folge verloren, 58 Gegentore. Boah. Und die bleiben aber ganz ruhig, habe ich gelesen, wo ich mir dann denke, naja, und, wen kümmert's? Also, wo ist der Druck?
Wer weiß, ob sie den VW-Aufsichtsrat irgendwann mal kümmert oder den VW-Betriebs. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was konkret mit der sportlichen Leistung zu tun hat, ob man da sagt, wir kürzen da was weg oder nicht. Aber wenn gerade im Gesamtkonzern über Kürzungen und Werkschließungen und Entlastungen und sowas debattiert wird, wirst du mit dieser sportlichen Leistung nicht unbedingt viele Argumente auf deine Seite ziehen, sagen wir es mal so.
Ja, aber würde mich wundern, wenn das, wenn diese Entscheidung wirklich tatsächlich vom letzten Spiel in Iserlohn dann irgendwie abhängig wäre. Also, ja.
Komisch auf jeden Fall. Mahacek, Punkt pro Spiel oder sogar besser. White, Punkt pro Spiel oder sogar besser. Vroni, ja, macht das, was zu erwarten war. Also vor allem natürlich Vorlagen. 14 Punkte in 16 Spielen, aber insgesamt ja, dann eher die Defensive das Problem und das Torwartspiel aktuell. Auf 12 die Augsburger Panther, sehr gut gestartet. Jetzt wieder ungefähr ja, da, wo wir sie wahrscheinlich erwartet haben, aber also für mich schon viel zu erkennen, was besser funktioniert als in der vergangenen Saison. Also da haben sie schon, glaube ich, die richtigen Entscheidungen getroffen, die richtigen Leute geholt. Hatten auch Verletzungsprobleme, muss man ganz ehrlich sagen. Also haben wir bei Teams, die hinten drin hängen, natürlich jetzt öfter, vor allem wenn wir über den Tabellenletzten sprechen. Aber wenn du halt eine Reihe hast, gleich am Anfang, die super funktioniert mit Koenig, mit Hakkolin und mit Best und zwei davon verletzen sich und dann verletzt sich Lewis und Trevelyan fällt dann aus. Also die haben schon auch Pech gehabt, die Augsburger Panther. Ja,
boah, aktuell sind schon Glück gehabt. Ne? Ja. Also ich finde, die leben schon sehr von ihrem Torwart. Da waren auch mal Siege bei, wie gerade am Anfang gegen Ingolstadt oder der in München. Das waren jetzt nicht Spiele, die du zwingend gewinnen musst. Da war Strauss Mann schon der Mann, der die Punkte gerettet hat. Also es könnte noch deutlich schlimmer aussehen für Augsburg, finde ich, als es aktuell tut.
Ja, 17 Punkte in 15 Spielen, nachdem man zweimal Letzter war, ja, zumindest mal 8 Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz. Könnt ihr wieder sagen, ja, liegt da vor allem am letzten und nicht an Augsburg, aber es ist zumindest im Vergleich zur vergangenen Saison oder zu den vergangenen beiden Jahren ein Schritt nach vorne. Aber zu sehr ausruhen auf diesem guten Start dürfen sie sich natürlich auch nicht, weil jetzt sind sie schon vor der Deutschlandcup-Pause ordentlich abgesunken in der Tabelle.
Also bei mir war der Hype auch größer. Ich bin tatsächlich fast ein wenig enttäuscht, aber ich glaube, das liegt halt tatsächlich auch an entscheidenden Verletzungen, die sie dann da halt hatten. Und was ich echt schade finde, weil Riley Damiani und Anthony Lewis, das hat halt super ausgesehen, die zwei zusammen, jetzt halt Lewis verletzt. Finde ich sehr spannend, wie das da weitergeht.
Dann schauen wir schon auf die Iserlohn Roosters. Ne?
Dafür schaltet man hier ein. Genau, dann, für solche
Sätze. Da weiß ich auch nicht, weiß ich nichts, was ich dazu sagen soll, wo ich noch weitermachen soll, wenn der Satz kommt. Das ist ja spannend, wie das weitergeht hier in Augsburg.
Ja. Also ich sag mal so, grundsätzlich in Augsburg ist natürlich jetzt auch keine negative Analyse, aber grundsätzlich merkt man natürlich schon mal einen Umschwung in der Laune. Und wenn wir sehen, wie am Boden dieser Club war, dass da Trainer raus und Siegel, hau ab und die ganze Stadt war auf dem Baum. Klar, die Leute waren in der Halle, gar keine Frage. Die kamen und haben, aber sie haben auch dann häufig meine Support eingestellt und sowas. Also, und die Laune haben sie ja schon mal komplett gedreht. Und das war, glaube ich, schon mal nicht unwichtig. Die Frage ist nur, hat diese gute Laune durch den Sommer, durch den Saisonstart, ist die nachhaltig, ganz wichtiges Wort, oder ist das jetzt, wenn es jetzt weiter so bergab geht und noch ein paar Verletzungen, noch ein paar Niederlagen, ob die dann wieder kippt? Das ist halt die Frage.
Ja, Powerplay ist nicht gut. Zweitschwächste nach Schwenningen, auch erst 8 Tore geschossen in Überzahl. Und ja, Wolfsburg hat 6 Niederlagen jetzt in den Deutschlandcup rein, Augsburg hat 5 Niederlagen in den Deutschlandcup rein. Also das war natürlich der Trend in die falsche Richtung jetzt vor der Pause. Vielleicht auch ganz gut, dass da die Pause mal kommt. Mal schauen, wer dann zurückkommt von den verletzten Spielern. Und dennoch, also wir schauen immer, woher kommt die Mannschaft. Ist es besser, sowohl von der Stimmung her als auch vom spielerischen in den letzten beiden Jahren. Ja, genau. Aus Augsburg kommt sie, genau, und von 2 letzten Tabellenplätzen. Das meinte ich. Noch nie letzter in der DL-Geschichte waren die Iserlohn Roosters. Sie sind aktuell auf dem 13. Tabellenplatz, wollen auch diese Saison nicht letzter werden. Aber es sieht momentan, ja, sieht es dann nach einem Dreikampf aus? Augsburg, Iserlohn, Düsseldorf gegen den Abstieg? Oder wen rechnen wir da alles mit rein? Also Iserlohn ja auf jeden Fall.
Ich würde die 3 da schon reinrechnen, und würde Iserlohn nicht alle NRW-Duelle gewinnen, wären sie auch richtig weit unten drin, ehrlich gesagt. Also die haben in den letzten Wochen einfach nur gegen Düsseldorf und Köln gewonnen, sonst haben sie alles verloren. Kriegen auch relativ viele Gegentore, obwohl Jeneke wieder richtig, richtig stark hält. Aber die sind mir auch grundsätzlich zu abhängig von ihren Top-Leuten, muss man sagen. Also
Ja, aber wer sind denn die Top-Leute? Das ist ja das Entscheidende. Also Shane Gersich ist richtig geiler Neuzugang.
Boah, wie schnell der ist, ne?
Sehr ja, super, super Speed, geiler Schuss. Also der macht richtig Spaß. Aber
der Call ist auch nicht schlecht.
Ja, und Eric Cornell, null Tore, Burke, null Tore und Vertanen, ein Tor. Also,
ja, also da gibt es ein paar Fehlgriffe, zum Beispiel Brayden Burke ist, also was mir bei dem auffällt, der will ja gar nicht aufs Tor schießen. Der hat gute Schussposition, dann legt er dann nochmal quer. Also klar, Gersich, der siehst du nach 10 Sekunden, dass das ein guter Spieler ist und hat auch nicht nur, der schaut nicht nur spektakulär aus, der macht dann nicht nur seine Pirouetten und Spinoramas für irgendwelchen Assists, sondern der Pass kommt halt dann auch an. Also der punktet ja auch und das hat halt einen Fuß, aber halt auch bei nicht genug Spielern. Und die Frage, die ich mir immer noch stelle, ist, jetzt haben sie da nochmal nachgebessert natürlich mit Gormley, aber ist die Verteidigung spielerisch gut genug? Weil wenn ich das mit dem letzten vergleiche mit Düsseldorf, da habe ich einen Kaminski und einen Postma jetzt auch mit dabei und einen Ebner, der solide spielt, also da ist Düsseldorf besser, was das Bewegen der Scheibe anbelangt, aufgestellt als Iserlohn.
Das war ein hartes Urteil, Iserlohn gegenüber, ehrlich gesagt.
Was?
Ich glaube, die Roosters sind selten so beleidigt worden.
Das Düsseldorf, also Iserlohn hat vor der Saison die Verteidigung mit den meisten Fragezeichen.
Ja, absolut. Also, auf dem Papier gebe ich dir recht, definitiv. Ja.
Und durch diesen einen Transfer ist das jetzt nicht so viel anders geworden. Ich finde, das sind sehr, sehr viele Spieler, die auch für die Spielweise irgendwie stehen. Ja, die wollen defensiv gut sein, die wollen die Dinger blocken, die wollen die irgendwie dann rauschippen und dann wollen sie mit schnell nach vorne spielen. Aber also in den Spielen, in denen ich Iserlohn gesehen habe, haben die es nicht geschafft, das Spiel zu entwickeln, aber sie haben trotzdem einen Weg gefunden zu gewinnen. Zum Beispiel in Nürnberg kann ich mich erinnern, da war Nürnberg eigentlich die bessere Mannschaft. Iserlohn gewinnt das mit 4, also über 2/3 war Nürnberg mindestens gleichwertig. Hinten raus gewinnt das Iserlohn halt 4-0 dann, weil die hat dann nochmal heiß laufen. Und also dieses Heißlaufen war ja jetzt auch in den ersten 15 Spielen immer mal wieder zu sehen und das reicht ihnen, um 14 Punkte zu holen und besser dazustehen als Düsseldorf.
Absolut. Die Frage ist natürlich, wird Jeneke das so durchhalten? Er hat jetzt 14 von 15 Spielen gemacht. Henrik Hane kann ihm einfach nur leid tun, weil er haut aus Düsseldorf ab, weil er denkt, ich habe keine Chance an Haukeland vorbeizukommen. Jetzt gehe ich mit nach Iserlohn und kommt da auch 0,0. Also, dass er nicht an Jeneke vorbeikommt, war irgendwie auch klar. Aber dass er wieder nur ein Spiel macht, natürlich ein bisschen enttäuschend. Und Jeneke stark, absolut, ist der Mann für mich, der Entscheidende ist. Aber wird der ein bisschen überspielt, wenn er so früh in der Saison schon so viel spielen muss? Bin ich skeptisch, ehrlich gesagt.
Bisschen fragil das Ganze dann in Iserlohn, ja, finde ich. Wie ist denn das in Düsseldorf?
Da sieht es richtig geil aus. Die bauen jetzt noch eine neue Halle hier nebenan, weil die denken, die können die Zuschauermassen nicht mehr handeln. Und ja, also ich meine, wir brauchen es ja nur auf so Kennzahlen zu gucken. Die wenigsten Punkte, die wenigsten Siege, die wenigsten Tore, die meisten Gegentore, die wenigsten Zweikämpfe, die wenigste Zeit in Führung. Also es gibt ja kaum eine Statistik, in die DEG nicht ganz unten steht in dieser Liga. Und das ist natürlich auch zu Recht so, wobei man trotzdem sagen muss, in den letzten Wochen ist da schon eine Entwicklung zu sehen. Also es gibt nicht mehr diese kompletten Abschüsse wie am Anfang, so 2-7 in Straubing, sondern spielst du jetzt halt 2-4 mit dem Tor ins Leere. Oder du verlierst nicht mehr 0-4 in Wolfsburg. Ne? Also klar, das Derby lassen wir mal raus. Das hat hier auch wirklich für sehr, sehr schlechte Stimmung gesorgt, gerade weil es ja nach dem ersten Drittel schon 0-4 stand. Aber grundsätzlich kann man sagen, in den letzten 6-7 Spielen sah das meistens ganz ordentlich aus im Rahmen der Möglichkeiten. Und würdest du irgendwo im Mittelfeld der Tabelle stehen, würdest du auch nach einem 2-4 in Mannheim mit einem Empty-Net-Tor oder nach einem 2-4 in Straubing oder nach einem 1-3 gegen Bremerhaven, wo du mehr Schüsse und mehr Expected Goals als der Gegner hattest, würdest du sagen, ja gut, passiert halt gegen ein Top-Team. Aber das große Problem dieser Mannschaft ist halt, sie verliert die Spiele, wo sie schlechter ist, sie verliert die ganzen 50-50-Spiele und sie verliert sogar die wenigen Spiele, wo sie besser ist. Im Grunde genommen verliert sie jedes Spiel. Und das ist halt ein bisschen anstrengend auf Dauer, ehrlich gesagt.
Ja, das ist dann ein Unterschied zu Iserlohn. Also ich hab den Quervergleich, die Spiele, die ich von Iserlohn im Stadion gesehen habe, da war Iserlohn, hat mich weniger überzeugt als Düsseldorf, aber hat mehr Punkte geholt als Düsseldorf. Genau das, was du gesagt hast. Und um das geht's halt am Ende. Ne? Und wenn du dann die Dinger, wenn du gut aussiehst über 2/3 vielleicht, ja, und dann sagst du, das ist schon durchs Ansprechen und was ich, diese Phrase, die spielen nicht wie ein Tabellenletzter, völlig egal, wenn sie halt Tabellenletzter sind und die Spiele verlieren und keinen Weg finden, die Spiele zu gewinnen. Und ich muss auch sagen, also ich erwarte mir da schon jetzt auch mehr von den Imports, also von, wenn ja, O'Donnell halt im Spiel in Straubing, wo es darum geht, vielleicht sogar den letzten Tabellenplatz noch zu verlassen vor der Deutschland-Cup-Pause, eigentlich keine nennenswerte Aktion hat, als einer, aus meiner Sicht vom Potenzial her, schon der besseren Spieler dieser Liga, wenn da regelmäßig irgendwie, jetzt müssen sie natürlich die Imports momentan auf die Tribüne setzen, was ja auch eine super strange Situation ist. Du hast nur 3 Sturmreihen, aber musst immer einen Importstürmer auf die Tribüne setzen, weil du halt hinten in der Verteidigung halt mit Haukeland, da willst du halt die Import spielen lassen. Und da muss einer der Importspieler Stürmer auf der Tribüne setzen, aber es ist aus meiner Sicht alternativlos. Aber das ist ja auch, die Leistungen sind einfach auch nicht da. Also du kannst durchaus auch einfach einen mal rausrotieren lassen. Ja? Also wenn jetzt an dem Wochenende Rimshaw, Blank und Rosmi die beste Reihe war in den beiden Spielen und Blank und Rosmi, wie du in den 10 Minuten Eishockey auch gesagt hast, Bernd, die Tore geschossen haben für die DEG und kein einziger Importspieler da eine Bude macht, das ist halt zu wenig dann.
Ja, und vor allem auch, wie schlecht, also Tyler Engel, der hier schon mit relativen Erwartungen hingekommen ist, saß letztes Spiel draußen, weil er einfach zu schlecht ist. Also der cruist da ein bisschen übers Eis, ist echt strange. Und dann hast du so ein Richards, ist okay, aber auch nicht mehr, Tyler Godet noch nicht wirklich angekommen, also Pivonka, ja, Max Bellinson, also ich meine, überleg mal, der kommt letztes Jahr, also der kommt hier hin, ist letztes Jahr der historisch beste Torjäger ever in der DEL2, was Verteidiger angeht. Der hat noch kein einziges Saisontor, der schießt auch gar nicht. Kai Komiski ist nicht fit, Alec McRae völlig neben der Kappe. Also die können echt froh sein, dass sie noch Paul Postma verpflichtet haben, der diese Abwehr deutlich stabiler macht, auch was der Aufbaupässe anspielt und dann... Aber sonst ist das echt wenig. Und vor allem diese ganzen Fehler, also was Sinan Akhtar sich dieses Jahr schon für Fehlpässe geleistet hat, die direkt zu Toren geführt haben, das ist einfach haarsträubend, muss man sagen.
Und Haukeland ist jetzt auch nicht...
Ist solide, genau. Aber nicht mehr.
Auch nicht Weltklasse.
Ja. Nee, bei weitem nicht. Auch so ein Gugula als Kapitän, 3 Punkte und ist halt auch keiner, von dem du denkst, das ist einer, der die Mannschaft jetzt mal mitreißt. Ne? Also... Der pöbelt dann eher in Interviews mit uns rum. Also es ist alles sehr strange und ich glaube, keine Mannschaft hat wirklich diese Pause so gebraucht wie die DEG, dass sie sich mal komplett setteln kann und dass man die Typen auch alle mal hier ein paar Tage wegfliegen, in Urlaub fliegen, dann wiederkommen und mal neu starten, weil dieser Saisonstart war natürlich wirklich verheerend.
Ja, aber klingt halt schon sehr nach Abstieg, glaubst du denn? Also was macht dir denn Hoffnung, dass sich da noch was ändern kann?
Das Potenzial eigentlich, weil grundsätzlich ist das für mich nicht der schlechteste Kader der Liga. Also er ist dünn, sowohl was Qualität als auch Quantität angeht, aber eigentlich sehe ich ihn nicht als den schlechtesten. Und da gibt's ja schon ein paar Spieler, so ein O'Donnell, so ein Komiski, so ein McRae, so ein Engel, die können deutlich mehr. Nur müssen sie es halt auch irgendwann zeigen. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie irgendwann mal wieder mit 4 reinspielen können. Vor den letzten 11 Spielen nur ein einziges Mal 4 Sturm rein. Und das lag daran, dass Moritz Wirth als Verteidiger vorne ausgeholfen hat. Du bist halt dermaßen dünn besetzt. Dann kam noch dieser Abgang von Lewandowski hinzu, der dir natürlich nicht in erster Linie so richtig wehgetan hat, weil er ein Leistungsträger sei. Aber er hatte sich entwickelt und natürlich geht da auch einer weg, der dir kein Geld frei macht. Der hat kaum was verdient, der hat bei seinen Eltern gewohnt, der hat kein Auto bekommen, weil er erst 17 war. Also das ist ja nicht so, als würdest du sagen, okay, der geht weg, dann haben wir jetzt, sparen wir Geld und investieren es in anderen, sondern du hast quasi einen Spieler verloren, der mehr oder weniger umsonst gespielt hat. Ne?
Potenzial holt dir keine Punkte, aber ich sehe es ähnlich. Ja, das Potenzial ist da, nur jetzt ist schon kritisch. Podcast, ja. Nee, aber das ist jetzt vor der Pause hättest du jetzt die Möglichkeit, wenn Düsseldorf gewonnen hat gestern und die sind noch nicht verloren, dann hättest du sogar einen letzten Tabellenplatz noch verlassen können. Ja, wieder konjunktiv sind 5 Punkte jetzt. Wenn das mal 8 bis 10 Punkte werden, dann ist es halt schon super kritisch, ne? Weil dann ist irgendwann die Hälfte der Saison vorbei und dann spielst du halt nur noch mit dem Rücken zur Wand. Also jetzt wirklich die ersten Spiele dann wieder nach der Pause sind enorm wichtig für die Düsseldorfer EG, dass sie da mal wieder näher rankommen. Ja, wenn du auf 1, 2 Punkte dran bist, ja, dann ist es ja zumindest ein Duell, aber also ab 5, 6 Punkte wird es einfach kritisch, ne?
Und das ist ja auch vom Kopf dann auch schlecht. Mentales, ne? Genau, wenn du gar nicht mehr das Gefühl hast, dass du die anderen noch siehst, wenn du denkst, ey, wir können jetzt 3-mal in Folge gewinnen, sind trotzdem nur Letzter. Und wir gewinnen ja eh nicht 3-mal in Folge, dann tut's wirklich weh, ne?
Soweit unser Blick auf die DEL nach einem Viertelrund der Saison. Wenn ihr jeden Tag, jeden Wochentag Eishockey hören wollt, diesen Podcast, dann abonniert die 10 Minuten Eishockey mit einer Stammgastmitgliedschaft mindestens bei steady.de/bisselhockey. Jeden Tag also zur Mittagspause dann 10 Minuten Eishockey. Dankeschön an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Vetter und natürlich danke an Herrn Böhm.
Ja, danke Sebastian. Schön war's.
Ja, kein Problem. Ich gehe noch Akronyme googeln jetzt.
Sehr gut. Ich den Nimbus musst du dir erhalten, auf jeden Fall.
Ja, also ich fände es schön, wenn du jede Woche hier so eine verrückte Abkürzung ranbringst. Genau.
Imbus, schön. Inbus, Nimbo, Nimbus und Limbo.
Und Hanuda.
Hanuda. Was heißt
das? Haselnusstafel.
Naja, eben nicht. Das ist doch der Mythos, was das heißt. Das heißt nicht. Und was heißt Haribo?
Das hatten wir letztes Mal. Ja, Harald irgendwas Bonn. Ja. Egal. Also das interessiert die Leute jetzt wirklich gar nicht mehr.
Doch, interessiert die Leute. Ich sag euch.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.